HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute mit Thomas Behrendt, einer, der hoch hinaus und tief hinunter geht als Unter- und Überwasserabenteurer. Stellen wir mal eine Quizfrage. Was haben ein Pottwal, ein Grizzly, ein Krake, ein Elefant und ein Nebelkäfer gemeinsam? Er hat sie alle gefilmt. Er ist preisgekrönt. Er ist Dokumentarfilmer, Tierfilmer, Abenteurer. Und er ist heute im hr2-Doppelkopf Thomas Behrendt. Gastgeberin ist Ulla Azat. Ihre Filme, Ihre Bilder, Herr Behrendt, sind Arbeiten, die berühren. Das sind ja Bilder, die sind nicht einfach zu schaffen. Wie machen Sie sich denn ein Bild davon, was zu schaffen ist?
Dazu brauche ich natürlich Wissenschaftler, die sich gerade mit dem Tier, was ich porträtieren will, genau auskennen. Denn ich muss genau wissen, gibt es vielleicht irgendwelche neuen Verhaltensweisen, die noch nicht wissenschaftlich bekannt waren. Denn wir stehen natürlich als Tierfilmer unter einem ganz großen Druck, auch immer mal wieder was Neues zu bringen. Verhaltensweisen zu zeigen im Film, die man so noch nicht gesehen hat. Mhm. Das ist der eine Teil, den ich mache. Und dann ist es natürlich so, dass ich mir auch genau angucke, was haben eigentlich andere Filme Macher bereits gemacht. Das heißt, ich recherchiere im Internet, ich rufe bei den Sendern an, was gibt es über dieses Tier bereits schon und schaue mir dann all die Filme an und so bekomme ich schon ganz genau einen Eindruck davon, was es bereits gibt und was auch noch nicht, weil man möchte natürlich keine Doublette schaffen, sondern was ganz Neues.
Sie haben ja einen Preis bekommen, den Heinz-Sielmann-Preis für den Film Eisbären können nicht weinen. Sie haben jetzt eben erklärt, Sie recherchieren sehr lange, aber wie versetzen Sie sich in die Gefühlswelt von Eisbären?
Es ist der falsche Ansatz. So viel wir heutzutage auch über Tiere wissen und so viel wie geforscht wird, eines wissen wir doch nicht. Was für Gefühle haben sie überhaupt? Was können sie fühlen, was nicht? Ich glaube, das Wichtige beim Tierfilm ist, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass man Tierfilme ja für Menschen macht. Ich bin selbst ein Mensch, also kann ich auch nur dann das Verhalten eines Tieres dem Zuschauer näher bringen, wenn ich es auf unsere Gefühlswelt irgendwie transferiert bekomme. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir waren gerade auf den Galapagos-Inseln und wollten da eigentlich nur die Paarung der Albatrosse filmen. Also die kommen einmal im Jahr für ein paar Wochen zusammen. Albatrosse sind tatsächlich monogam. Sie haben immer den gleichen Partner, sehen sich das ganze Jahr nicht und dann für ein paar Wochen kommen sie zusammen. Und als wir auf die Insel kamen, da hatten sich alle Paare schon gefunden und wir waren fast ein bisschen ärgerlich, dass es so spät ist. Und so am zweiten oder dritten Tag, da entdeckte ich dann ein Männchen. Das lief da ganz alleine durch die Kolonie und ganz offensichtlich suchte es nach seiner Frau. Und es dauerte nicht lange, bis ich begriff, das ist die Geschichte. Weil das versteht der Zuschauer mit unserer Gefühlswelt. Also haben wir dann die Kameraleute darauf angewiesen, immer nur dieses Männchen zu begleiten. Und wir haben tatsächlich es geschafft, dieses Männchen tagelang zu filmen. Und er ging dann so im Watschelgang mit gebeugtem Kopf nach unten, ging er dann über die Insel und suchte und suchte. Und wenn man diese Bilder sieht als Zuschauer, dann wird man zwangsweise, kommt man in diese Emotionalität, dass man einfach Mitleid empfindet. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man das, was die Tiere da vermeintlich tun, einfach auf unsere Gefühlswelt transferiert. Dann funktioniert auch ein Tierfilm.
Das heißt, der Titel Eisbären können nicht weinen ist eben ganz klar an die Gefühlslage des Menschen gebunden. Wenn Sie von dem Albatros erzählen, kann ich mir schon vorstellen, dass ich dann auch mitgegangen wäre als Zuschauerin und hätte gedacht, ja, der sucht eben tatsächlich und vielleicht ist er auch traurig. Es ist ja so, wir sehen ja einerseits hungernde Eisbären, die sind dann abgemagert auf der Scholle und wir handeln ja nicht. Wir sehen das, werden traurig, andererseits rühren uns dann ganz niedliche Eisbärenbabys im Zoo. Welche Botschaft verbinden Sie mit Ihren Filmen?
Also bei mir ist es eigentlich immer die gleiche Botschaft, die ich verbinden will. Ich möchte einfach zeigen, wie unglaublich schön unser Planet ist, unsere Natur ist und wie außergewöhnliche Tiere es gibt auf der einen Seite, aber wie ungewöhnlich und verrückte Verhaltensweisen es auch gibt bei den Tieren, die wir bisher nicht gesehen haben und noch gar nicht kannten. Und darüber die Botschaft zu vermitteln an den Zuschauer, dass man sagt, lass uns alle gemeinsam aufpassen, dass diese Natur, dass unsere Welt so bleibt, wie sie ist und dass wir sie nicht noch weiter zerstören.
Wird man denn zum besseren Menschen, wenn man Tierfilme guckt?
Also ich glaube, man wird nicht zum besseren Menschen, aber man bekommt eine Übersicht, wie sagt man heute so gerne, das The Big Picture. Also ich bin halt um nahezu die ganze Welt gereist und habe überall gesehen, wie die Natur immer weiter zurückgeht, immer weiter zerstört wird durch das Ausbreiten der menschlichen Spezies. Wenn ich zurückgucke in meine Anfänge in den 80er Jahren und kehre an diese Drehorte zurück, dann ist das manchmal einfach erschreckend, wie wenig davon noch über ist. Und es ist so ganz schlimm für mich als Tierfirma. Letztendlich sind wir Menschen ja auch nur Tiere. Wir sind nur die am weitesten vermeintlich Entwickelten, die mit der größten Intelligenz. Und trotzdem schaffen wir es nicht, unseren Planeten und damit auch irgendwann letztendlich unsere eigene Lebensgrundlage zu erhalten. Und das macht sehr, sehr betroffen.
Haben Sie eine Idee, was die Tiere von Ihnen halten, wenn Sie jetzt so hinter Ihnen her robben und klettern und kraxeln, um eben auch den richtigen Moment zu erwischen, das beste Bild?
Ich glaube, dass das das Wichtigste ist im guten Naturfilm, dass die Tiere genau das gar nicht erst mitbekommen. Also wir haben immer zwei Möglichkeiten. Entweder wir bleiben auf Distanz, einfach weit weg und versuchen mit langen Objektiven zu arbeiten. Die nächste Möglichkeit wäre zum Beispiel, einfach ein Versteck aufzubauen. Denn wir als Tierfilmer wollen natürlich unbeeinflusstes Verhalten zeigen. Und Tiere, die sich bedroht fühlen, die werden nie ein natürliches Verhalten zeigen, weil der Überlebensdrang ist immer der stärkste in allen Lebewesen. Und wenn die sich irgendwie, wenn die denken so, na, der da hinten, ein bisschen groß, könnte da irgendwie was passieren, dann machen die nicht mehr ihr Ding. Und deswegen ist es für uns sehr, sehr wichtig, uns zurückzuziehen. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel Menschenaffen sind das beste Beispiel. Die kann man habituieren, nennt sich das. Habituierung ist ein Vorgang, wo Wissenschaftler über viele, viele Jahre jeden Tag mit den Tieren verbringen, begleiten sie mit Abstand, sodass die Tiere nicht aggressiv werden. Und dann arbeitet man sich immer weiter vor. Das dauert viele, viele Jahre. Bei den Gorillas zum Beispiel, die ich gefilmt habe, war das 7 Jahre braucht so ein Vorgang. Und dann ist es zum Beispiel möglich, den Wissenschaftlern bei der Beobachtung der Tiere zu folgen. Und dann kann man tatsächlich auf 5 oder 10 Meter ran, je nachdem, da gibt es bestimmte Regeln, damit keine Krankheiten übertragen werden zum Beispiel. Aber in der Regel ist das so, 10 Meter Entfernung sollte man einhalten. Aber dann kann man tatsächlich auch Menschenaffen porträtieren, filmen, tolle Geschichten machen, weil sie einen gar nicht mehr wahrnehmen als Gefahr. Aber solche Habituierungsvorgänge, die dauern viele, viele Jahre.
Was man von Ihnen sieht in den Medien, das sind Ihre wunderbaren Filme, das sind spektakuläre Aufnahmen über und unter Wasser von Tieren. Und über Sie als Mensch wissen die Medien fast nichts. Ich habe lange gesucht, keine Interviews, keine Kommentare. Sind Sie vielleicht lieber mit Tieren als mit Menschen zusammen?
Nein, überhaupt nicht. Also ich bin so ein ganz sozialer Typ. Für mich ist Familie das Allerwichtigste und ich habe auch viele Freunde und ich könnte gar nicht so ein Eremitenleben führen und nur in der Natur sein, sondern bei mir ist die Waage immer nur dann ausgeglichen, wenn ich auch Zeit hier in Hamburg mit Freunden und meiner Familie habe. Nur so funktioniere ich.
Das sagt Thomas Behrendt, Tierfilmer, Abenteurer, und er hat sich eine passende Musik dazu ausgesucht. That's What Friends Are For von Dionne Warwick. Warum dieser Song?
Ich glaube, dass Freunde einfach das Wichtigste sind, was es neben der Familie im Leben gibt. Jeder hat, glaube ich, schwierige Phasen im Leben durchgemacht. So ging es mir auch. Und ich habe dann in diesen Phasen erst gemerkt, wer wirklich meine Freunde sind. Und für diese Menschen, dass es diese Menschen gibt, bin ich unendlich dankbar. Und an all diese Menschen geht dieser Song.
That's What Friends Are For, Dionne Warwick. Gewünscht vom Tierfilmer und Naturfreund Thomas Behrendt in HR2 Doppelkopf. Gastgeberin ist Ulla Azert. Tiere hören weder auf Regieanweisungen noch lesen sie das Drehbuch. Was macht sie eigentlich so sicher, dass das funktioniert, was sie drehen wollen? Sie haben vorhin gesagt, ja, sie recherchieren viel, aber vor Ort, ich meine, ich würde ganz gern so ein Drehbuch dem Tier vorlegen und würde sagen, so und jetzt, Albatros, gehst du mal da lang und lässt den Kopf hängen.
Ja, das stimmt. Das ist wahnsinnig schwer. Also ich kann ein sehr gutes Beispiel dazu nennen. Ich komme gerade zurück von einer Drehreise auf Madagaskar. Und dort auf Madagaskar wollten wir das größte Raubtier filmen. Das nennt sich Fossa und ist so ein bisschen ähnlich wie ein Panther, aber etwas kleiner. Und jagt viel auf Bäumen, schnappt sich Lemuren. Das ist eine Affenart, die wir alle aus dem Kinofilm auch kennen. Und wir waren aber da, um die Paarung dieser Fossa zu filmen. Die Wissenschaftler haben ihre Bücher aufgeschlagen, haben gesagt, ja, Thomas, also das ist ganz einfach. Das beginnt immer in der letzten Oktoberwoche und Ende der ersten Novemberwoche ist das ganze Spiel dann auch vorbei. Natürlich planst du dann danach und schickst dein großes Filmteam also dann dahin. Und wir waren dann dort in diesem speziellen Wald, wo es diese Tiere noch gibt. Es passierte gar nichts. Und wir warteten also Tage und Tage. Und dann gibt es natürlich abends immer die Diskussion, haben wir wirklich alles richtig gemacht? Sind die Informationsquellen die richtigen? Dann kommt diese Diskussion auf, dass man sagt, na jetzt schau mal, hier geht alles den Bach runter in Madagaskar. Vielleicht gibt's die Tiere gar nicht mehr. Es ging also wieder eine Woche ins Land und plötzlich tauchten 3-4 Männchen auf. Und die machten auch ein sehr, sehr eigentümliches Verhalten. Also die rieben sich mit ihren Körpern an den Bäumen und verdrehten dabei die Augen, als hätte man das Gefühl, na, die sind gerade mit ihrer Liebsten in einer Umarmung. Es war sehr, sehr, sehr romantisch, aber man merkte auch irgendwie, die waren total von Hormonen gesteuert. Und es passierte und passierte nichts. Und wir haben echt gedacht, es gibt gar kein Weibchen mehr. Wir kriegen das niemals hin. Und dann haben wir uns alles zusammengesetzt und gesagt, komm, 3 Tage geben wir uns noch. Und tatsächlich war es wirklich, wie so oft am letzten Tag, erschien dann ein Weibchen und dann ging es hoch her. Also, aber in anderen Fällen, wo es nicht so hochdramatisch ist, muss man vielleicht nicht warten, aber man muss Geschichten erkennen, wie bei dem Albatros-Männchen. Das ist ganz, ganz wichtig als Autor, dass man sehr, sehr gut beobachtet und abwägt, welches Tier, welche Geschichte ist die, die der Zuschauer später am besten finden wird und die am besten in das Konzept reinpasst.
Ja, da sprechen Sie was an, die Beobachtung. Tierfilme sind ja sehr beliebt. Man kann fast jeden Abend irgendeinen Pinguin über den Bildschirm watscheln sehen oder Löwen, die Antilopen jagen, Elefanten, die junge Triebe naschen. Mir geht es so, dass ich die häufig als schnelle Konsumware empfinde, weil die Beobachtung, die Besonderheit mir fehlt. Gibt es denn goldene Regeln für einen gelungenen Tierfilm? Also was beobachte ich? Wie beobachte ich? Wie muss ich mir das vorstellen, dass der Tierfilm so gelingt wie bei Ihnen, dass Sie eben dann auch die Preise abräumen?
Also ich denke, man muss erst einmal einen roten Faden haben, der sich durch den ganzen Film spannt. Ich muss am Anfang diesen roten Faden eröffnen, indem ich dem Zuschauer erkläre, dass will ich dir heute in dem Film beibringen. Beispiel Madagaskar. Wie kann es sein, dass so viele seltsame Tiere nur auf dieser Insel leben? Wo kommen die eigentlich her? Warum haben die sich so entwickelt? Und das muss auch eingelöst werden am Ende. Und dieser rote Faden, dieser Erzählstrang, der muss sich erstmal durch den ganzen Film hindurchziehen. Und zweitens, und das ist noch viel, viel wichtiger, brauche ich jetzt Protagonisten, die diesen Film tragen. Und die muss ich eben emotional auch dem Zuschauer näher bringen. Also ich finde es zum Beispiel nicht schön, einfach nur Tiere zu zeigen und deren Verhalten zu erklären. Ich in meinen Filmen habe immer einen Protagonisten, immer ein Männchen, was zum Beispiel nach den Weibchen sucht. Und wo man für ein paar Minuten, vielleicht manchmal auch in 2, in 3 Kapitel, sein Leben und seine Bedürfnisse nachvollziehen kann. Und dadurch entwickelt sich eine ganz, ganz tolle Geschichte.
Vielleicht erinnern uns ja die Tiere an die einfachen Dinge des Lebens, im Augenblick sein, nicht an morgen oder an gestern denken. Und der nächste Musiktitel, den Sie ausgesucht haben, der handelt von den einfachen Dingen, von Glück, Freude, Liebe, Joe Cocker, The Simple Things. Was sind denn die Simple Things, die einfachen Dinge des Lebens für Sie?
Ich glaube, das ist einfach Menschen um sich zu haben, denen man Vertrauen schenken kann, aber auch Vertrauen empfängt. Das sind doch am Ende des Tages die wichtigsten Sachen im Leben. Und ja, wenn man jünger ist, mag man das anders sehen und hat manchmal auch so diesen materiellen Drang. Aber je älter man wird, besinnt man sich wieder der richtigen Werte und deshalb dieser Song.
Simple Things von Joe Cocker, gewünscht von Thomas Behrendt, Naturfilmer, Abenteurer. Er ist mein Gast im hr2-Doppelkopf mit Ulla Azat. Am Anfang stand für sie die faszinierende Unterwasserwelt, und diese Welt zu dokumentieren und für andere zugänglich machen, das ist der Motor. Aber Herr Behrendt, erinnern Sie sich eigentlich an Ihr erstes Tierfoto?
Um ehrlich zu sein, erinnere ich mich tatsächlich nicht daran, weil ich am Anfang so sehr getrieben davon war, zunächst erstmal mein Handwerkszeug zu lernen. Also ich musste das Tauchen irgendwie lernen, ich musste das Film lernen, und das war zu diesem Zeitpunkt, also in den 70er, 80er Jahren, fast unmöglich. Man konnte nicht irgendwie eine Lehre machen und so weiter. Also musste ich das Ganze autodidaktisch angehen, und irgendwann, ich glaube Ende der 70er Jahre, konnte man dann tatsächlich seinen Tauchschein machen. Tatsächlich das allererste, woran ich mich erinnern kann, war, dass ich hier in Hamburg in einen Baggersee gestiegen bin, und da habe ich einen Hecht gefilmt. Das war sozusagen mein erstes Tierfoto, wenn Sie so wollen.
Aber war das schon eine wasserdichte Kamera?
Ja, es gab tatsächlich Anfang der 80er Jahre die ersten Unterwassergehäuse für Video 8 Kameras, und ich habe alles daran gesetzt, gejobbt, gearbeitet, gemacht, getan, damit ich so ein Ding bekomme, weil ich das unbedingt wollte.
Sie sind ja 1964 in Hamburg geboren und haben dann als Siebenjähriger die Meeresfilme von Jacques Cousteau geguckt. Was haben Sie gespürt, wenn dieser Mann mit der roten Wollmütze, das war ja sein Markenzeichen, wenn Jacques Cousteau auf der Bildfläche erschienen ist?
Es war einfach fantastisch, wenn ich mich daran zurückerinnere, was er mir eine Welt eröffnet hat, voller Geheimnisse. Man wusste in keiner Folge, was da auf einen zukommen würde. Es war immer alles komplett neu. Und dann dieses Leben mit der großen Mannschaft an Bord, die um die Welt reiste und Abenteuer hatte. Für mich gab es nicht Größeres.
Die meisten Jungs wollen ja Lokführer oder Baggerfahrer oder sowas werden. Oder vielleicht Superman oder Weltenretter. Wann haben Sie beschlossen, dass Sie Tierfilmer werden wollen?
Ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, dass ich jemals einen anderen Berufswunsch gehabt hatte, als Tierfilmer oder Unterwasserfilmer zu werden. Das war von Anfang an mein Ding.
Und wenn Sie zurückdenken an Ihre Kindheit, waren Sie dann der Tom oder der Thomas, also ein eigenwilliges Kind, ein Abenteurer? Wer stand Ihnen näher, der Namensvetter Tom Sawyer oder vielleicht doch eher Huckleberry Finn?
Eigentlich kann ich mich so mit beiden Charakteren nicht wirklich identifizieren, muss ich ganz ehrlich sagen, weil für mich war nicht das Abenteuer im Vordergrund, sondern einfach die Faszination von unseren Meeren, von Ozeanen, von diesen Tieren, die darin lebten.
Wenn ich an diese Jahre zurückdenke, da war ja Flipper, Daktari und so etwas im Fernsehen. Wie hat das auf Sie gewirkt?
Also ich habe das auch geguckt, speziell Flipper habe ich geguckt. Es wäre sicherlich vermessen, dass ich in diesen jungen Jahren bereits einen Unterschied hätte ausmachen können zwischen der Dokumentation und einem fiktiven Film. Aber trotzdem hat mich das Echte, der Tierfilm nämlich, viel stärker fasziniert als eine fiktionale Darstellung.
Aber es gibt noch eine interessante Person aus dieser Zeit. An wen denken Sie bei diesem Satz, guten Abend, meine lieben Freunde?
Na, Sie meinen natürlich Bernhard Schimmick, das ist klar. Ich habe nur noch die letzten Sendungen wirklich so mitverfolgt, weil seine Darstellung nicht so ganz mein Ding war. Ich kann mich erinnern zum Beispiel an so einen Gepard, den er mal auf seinem Schreibtisch da hatte.
Irgendwie. Der hat ihm die Unterlagen durcheinander gebracht, ja.
Und ich weiß es nicht, irgendwie war es einfach nicht meine Welt. Ich finde auch heute noch, dass Tiere einfach in die Natur gehören und nicht irgendwo auf den Schreibtisch. Und man sollte sie auch nicht anfassen. Es gab ja auch in den vergangenen Jahren einen Tierfilmer aus Australien, Steve Irwin, der immer alles angefasst hat, vor die Kamera getragen hat. Und ich fand das einfach zu respektlos. Das wird der Natur nicht gerecht, und ich konnte mich damit nie identifizieren. Ich will nicht sagen, dass Bernhard Schimmick so weit gegangen ist, sicherlich nicht, aber ich fand es nicht so toll.
Schimmick hat sich ja unerlaubt und ohne Drehgenehmigung in den Stall seines Eierlieferanten geschlichen, um das Elend der Legebatterien zu dokumentieren. Sie rütteln ja auch auf, wenn Sie den Klimawandel anprangern und die schwindenden Lebensräume. Wir hatten schon kurz angesprochen, ob es den Menschen verändert. Was spüren wir denn oder was sollen wir spüren, wenn wir Ihre Filme sehen?
Natürlich möchte ich klar machen, dass wir etwas ändern müssen. Aber dahinter steht natürlich auch mal die Frage, was können wir denn eigentlich ändern? Ich frage mich das ja selbst auch. Und auch da stoße ich immer wieder an meine Grenzen. Denn natürlich kann man sich sagen, was nützt das, wenn wir das hier alles machen? Zum Beispiel jetzt aktuell diese Dieselverbote. Aber im Nachbarland raucht es aus allen Rohren. Darauf habe ich auch tatsächlich keine Antwort. Ich glaube aber schon, dass man grundsätzlich Vorbild sein sollte. Damit das aber international auf unserem Planeten funktioniert, ist ganz einfach die Politik gefragt. Es braucht Gesetze, am besten internationale. Ansonsten werden wir das nicht in den Griff bekommen.
Jetzt sind ja Ihre Expeditionen auch sehr aufwendig. Es braucht Zeit, es braucht Geld. Da ist ja auch der Kontakt nach Hause nicht immer so einfach möglich. Wie empfinden Sie das, so abgeschlossen zu sein von zu Hause?
Ja, das ist für mich schon sehr, sehr schlimm. Ich weiß noch, dass ich mal 3 oder 4 Monate in der Arktis war für diesen Eisbärenfilm. Und damit ich den Kontakt halten konnte zu meiner Familie, habe ich mir extra so ein Satellitentelefon mitgenommen. Sonst hätte ich das, glaube ich, nicht überlebt.
Das wäre genau die Frage, denn Sie sind in der namibischen Wüste unterwegs, Sie sind in der Arktis, Sie sitzen im Dschungel, im Kongo. Wann ist denn etwas Ihr Zuhause? Sie sagen, ja, mit der Familie, klar, aber das geht ja dann nicht. Können Sie sich so ein bisschen zu Hause schaffen? Gibt es da ein paar Rituale oder vielleicht einen kleinen Talisman oder irgendetwas, was Ihnen ein Gefühl von zu Hause gibt?
Also Sie müssen sich vorstellen, dass wir tatsächlich unter sehr einfachen Bedingungen als Team leben. Wenn es überhaupt mal einen Raum gibt, dann schlafen wir mit mehreren darin. Und uns trennt eigentlich nur ein Moskitonetz. Und natürlich, wir arbeiten wirklich immer bis zum Sonnenuntergang. Dann wird noch Material gesichtet oder wir gucken ein bisschen, ob die Technik wirklich keinen Macken bekommen hat. Und dann ziehen wir uns hinter unser Moskitonetz zurück. Jeder setzt sich seinen Kopfhörer auf. Und was ich dann tue, ist, ich blättere einfach die ganzen Bilder, die ich auf meinem Handy habe, durch von der Familie. Und erinnere mich an Situationen, die wir gemeinsam erlebt haben oder gucke mir kleine Videos an, die ich von der Familie aufgenommen habe. Und so schaffe ich mir immer so eine Verbindung zu meiner Welt nach Hause.
Wer ist die Welt zu Hause? Wer ist Ihre Familie?
Ja, ich habe einen Sohn und ich habe eine Verlobte und wir wohnen zusammen alle. Und ja, das ist so eine Patchwork-Familie, aber die funktioniert ganz toll.
Und guckt Ihr Sohn Ihre Filme?
Ja, der guckt sie auch immer wieder, aber ich glaube, er ist ganz anders als ich. Er hat nicht diesen Zugang zur Natur- und Tierwelt wie ich selbst.
Wie alt ist er?
Mein Sohn wird jetzt im April 11.
Sie sind seit über 15 Jahren für TV und Kino über und unter Wasser unterwegs und Sie sind Inhaber von Blue Planet Film. Und das gehört zu den erfolgreichsten Produktionsunternehmen von Deutschland. Sie sind der Boss. Ist es manchmal einsam? Wir haben Einsamkeit schon angesprochen, aber wie ist es so im Job?
Nee, überhaupt nicht, weil ich bin wirklich so ein Familienmensch und so führe ich auch mein Unternehmen einer für alle, alle für einen. Wenn die Chemie da nicht im Team nicht stimmt, dann funktioniert das einfach nicht. Dann muss man sich auch voneinander trennen, egal wie gut man ist.
Ihr nächster Wunschtitel ist von Bruce Hornsby, The Way It Is. Some things will never change. So lautet eine Zeile in dem Song. Was ändert sich denn nie für Sie?
Ich hoffe, dass sich mein Beruf niemals ändert, denn den liebe ich. That's just the way.
Bruce Hornsby, The Way It Is, gewünscht von Thomas Behrendt, preisgekrönter Dokumentar- und Tierfilmer, heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur mit Ulla Azet. Herr Behrendt, Sie haben Maschinenbau studiert, haben ein Schiff gekauft, Gerd der Vierte, ein Schärenkreuzer. 86 Jahre alt war er zum Zeitpunkt des Kaufs 2013. Ist Gerd denn noch unter uns?
Ja, das Schiff gibt es immer noch. Also ich liebe es, habe leider nur nicht mehr so viel Zeit, damit zu segeln. Es war in den ersten Jahren in sehr vielen Filmprojekten auch mit integriert. Dafür ist es auch eigentlich gekauft worden, weil das ein ganz, ganz langes, vor allen Dingen sehr flachbordiges Schiff ist. Man ist also nah an dem Wasser heran. Und zu dem Zeitpunkt haben wir noch sehr, sehr viel Aufnahmen vom Boot aus gemacht. Und jetzt in den letzten Jahren ist das ein bisschen ins Hintertreffen geraten, weil einfach die Technologie sich weiterentwickelt hat und wir solche Aufsicht oder solche Übersichtsaufnahmen vom Wasser aus nur noch mit Flugdrohnen machen.
Es ist ja sowieso sehr viel anders in der Technologie geworden. Also wenn man denkt, man kann ja jetzt auch Drohnen einsetzen und so. Aber wie ist das denn unter Wasser? Wie machen Sie das denn da? Ist es immer noch tatsächlich der Anzug mit der Sauerstoffflasche und der Unterwasserkamera und Sie schwimmen dann dem Krag oder dem Haifisch hinterher?
Ja, tatsächlich. Also unter Wasser hat sich eigentlich so gut wie nichts getan. Es gab mal so einen Technologiesprung, das war mit Kreislaufgeräten. Das heißt, man atmet nicht aus einer Flasche einfach nur aus und die ist dann irgendwann leer, sondern man atmet in einem Kreislauf. Das heißt, die Ausatemluft, das Kohlendioxid, wird durch ein bestimmtes Granulat gefiltert, sodass das Kohlendioxid gefestigt wird. Und dann kann man wieder ganz normal seine Atemluft einatmen. Und damit kann man dann viele, viele Stunden unter Wasser bleiben. Bis auf diese eine Tatsache, dass man nämlich heutzutage, wenn man möchte, viel länger unter Wasser bleiben kann, hat sich eigentlich in der Technik unter Wasser gar nichts geändert. Das ist tatsächlich viel Schwimmen, viel Suchen mit sehr viel Glück. Vielleicht ist das auch der Grund, warum der Unterwasserfilm in den vergangenen Jahren oder sogar Jahrzehnten immer weiter zurückgegangen ist. Also man sieht doch sehr, sehr viel weniger als noch in den 80er, 90er Jahren.
Es gibt aber Momente über und unter Wasseraufnahme von Tieren, da fürchte ich um ihr Leben. War das schon mal berechtigt?
Ja, sicher, das war schon oft berechtigt. Also ich hatte es zum Beispiel mal in Argentinien, dass ein ganz junger Wal von seiner Mutter zu mir tauchte. Der war vielleicht nur 5 Meter lang und so weiter. Hatte aber offensichtlich noch nie einen Menschen gesehen und fing an, mit mir zu spielen. Er schwamm also immer unter mich und schubste mich oben wie so ein Flummi aus dem Wasser hoch. Und ich fiel dann immer ein paar Meter wieder runter. Und dann hatte er mich schon gleich wieder und hat mir dabei fast die Knochen gebrochen.
Oh.
Und an einer anderen Situation waren wir in Südafrika und ich wollte nun unbedingt den Film meines Lebens machen. Ich war 39 Jahre alt und habe gedacht, jetzt musst du mal einen Film einreichen zum Filmfestival. Und du willst ganz sicher sein, wenn du mit diesem Film nicht gewinnst, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen, weil du hast dein Allerbestes gegeben. Also wollte ich die besten Aufnahmen bekommen. Von was? Vom vermeintlich gefährlichsten Raubtier, dem weißen Hai, und habe die alle gemacht ohne Käfig. Und tatsächlich war es dann so, dass dieser Tag so wundervoll war, dass nicht nur ein weißer Hai da war, sondern gleich 4. Und einer davon kam von hinten, den konnte ich natürlich nicht sehen. Und dann hatte ich wahnsinnig Glück, dass der Sicherheitstaucher noch im letzten Moment den Kopf mit so einer langen Eisenstange von dem Tier wegschob. Und das Ganze ist auch noch dokumentiert worden. Ich konnte mir es also später noch angucken, wie knapp es war. Aber das sind ja die Momente, die man gar nicht so richtig mitbekommt. Da geht alles so ganz, ganz schnell. Es gab tatsächlich mal eine Geschichte auf Spitzbergen, wo ich wirklich um mein Leben gefürchtet hatte. Wir waren draußen in der ewigen Arktis bei minus 40 Grad und hatten trotzdem, weil einfach nichts dort war, nur ein Zeltlager aufgestellt, konnten also uns nirgendwo zur Sicherheit zurückziehen. Und dann kam der Tag, wo mein Begleiter plötzlich sagte, hey Thomas, guck mal, da kommt ein Eisbär auf uns zugelaufen. Und dieser Eisbär kam wirklich, ich weiß, Eisbären galoppieren nicht, aber Sie können sich vorstellen, was ich meine. Der kam wirklich auf uns zugesprintet und wir wussten, der will uns fressen. Und wir in unserer Panik also zu diesen Motorschlitten. Und was passierte, weil es so kalt war, diese Motorschlitten sprangen einfach nicht an. Das Tier war mittlerweile 100 Meter dran, es war noch 70, noch 60. Und ich weiß, ich begann bereits wir mussten Gewehre mit uns tragen, das ist Auflage da, das abzuschultern und habe gedacht, nein, das kannst du nicht, das kriegst du nicht. Ich spürte, ich war nicht in der Lage, auf dieses Tier zu schießen. Und dann habe ich noch einmal den Motorschlittenstarter gedrückt und das Ding sprang an und wir sind dann geflüchtet vor dem Eisbären. Aber das war wirklich, es war so viel Zeit, es war vielleicht so 30, 40 Sekunden und da habe ich echt gedacht, das war's jetzt.
Wo sind Sie denn hingeflüchtet?
Wir sind dann einfach weggefahren mit den Motorschlitten und haben gewartet, bis der Eisbär nicht mehr da war.
Ich habe jetzt richtig Herzklopfen gekriegt.
Ja, ich konnte das gerade richtig nachempfinden, wie das damals war.
Ja, Wahnsinn. Ich glaube, wir brauchen eine Musik. Eins muss ich aber nochmal nachfragen. Sie haben eben gesagt, Sie wollten den besten Film machen. Das war dann der mit den Haien. Dann wollten Sie mit den Eisbären spektakuläre Fotos haben. Muss denn alles Erfolg haben, was Sie anpacken?
Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich bin ich sehr, sehr erfolgsgepolt. Das kommt auch so ein bisschen von meinem Vater, der mich da sehr, sehr hingedrängt hat, immer Erfolg zu haben. Ich würde schon sagen, ich bin grundsätzlich so, das stimmt.
Ihr nächster Musikwunsch passt gut. Ain't No Mountain High Enough von Marvin Gaye und Tammy Terrell. Warum dieser Song? Wegen des Erfolgs, den Sie sich wünschen?
Ja, natürlich. Für mich ist nichts zu hoch und nichts zu tief. Deshalb liebe ich diesen Titel so.
Listen, baby, ain't no mountain high.
Marvin Gaye und Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, gewünscht vom Abenteurer Thomas Behrendt, heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur mit Ulla Azat. Es geht nochmal darum, wie man sich den Tieren nähern kann. Jimmick hat sich ja hinter einem lebensgroßen Plastiknashorn verschanzt, um ein echtes Nashorn zu sich zu locken. Ja, das hat das Plastikding dann auf die Hörner genommen und Jimmick stand dann ganz allein dem Nashorn gegenüber. Aber gibt's nicht doch so ein paar Tricks, die sie benutzen können?
Also es gibt tatsächlich sehr, sehr wenig Tricks. Aber der große Unterschied zu der Art und Weise, wie man früher und heute arbeitet, ist ganz einfach. Der Herr Jimmick ist ja zum Beispiel in das Nashorn hineingestiegen, weil er die Kamera nahe an das lebende Nashorn heranführen wollte, weil er sie in der Hand halten musste. Und das kommt natürlich heutzutage gar nicht mehr vor, weil die Technologie sich so weit entwickelt hat, dass Kameras nicht nur in Miniaturform vorhanden sind. Ich kann sie also in eine kleine Schildkröte theoretisch einbauen oder so, sondern ich kann sie, und das ist der entscheidende Vorteil, ich kann sie sogar fernsteuern. Das heißt, ich kann sie irgendwo in der Landschaft aufbauen oder ich baue ein kleines Teil, was durch die Gegend fährt und kann dann aus der Distanz, aus 50, 100 oder 200 Meter Entfernung auf einem Kontrollmonitor das Bild einstellen, hochschwenken zur Seite, ich kann die Schärfe nachziehen und so weiter und dann, wenn ich möchte, weil etwas Interessantes passiert, einfach die Record-Taste drücken. Das sind alles Technologien, die es damals nicht gab.
Es gibt ja Naturfilmer, die auch Geräusche aus der Natur aufnehmen, bis hin zum Schnabelkratzen, wenn ein Vogel die Eier in seinem Nest umdreht. Sie legen gern Musik unter. Welche Rolle spielt Musik in Ihren Filmen?
Also Musik spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Gehen wir nochmal zurück zu dem Beispiel mit dem Albatrossmännchen. Wenn jetzt das Albatrossmännchen da so durch die Gegend läuft, dann kann ich einfach sagen, hier ist ein Albatrossmännchen offensichtlich allein. Das wird sie emotional nicht berühren. Wenn ich aber dieses Albatrossmännchen, was dort mit gesenktem Kopf durch die Kolonie geht, wenn ich da eine traurige Musik mache, dann ist es fast zwangsweise so, dass wir als Menschen eine Emotionalität aufbauen zu diesem Tier. Und insofern ist Musik ganz wichtig, ein ganz wichtiges Stilmittel, um Tierfilme zu machen.
Eine Sache noch, auf die ich nochmal zurückkommen möchte. Sie wollten doch von Anfang an Tierfilmer werden. Wie kam es denn zu dem Maschinenbaustudium?
Naja, das war natürlich so, dass meine Eltern überhaupt nicht begeistert waren von der Idee, dass ich Tierfilmer werden will. Mein Vater, den höre ich noch wie heute, dass er sagte, so ein Blödsinn, brotlose Kunst. Und nun war er natürlich selbst Maschinenbauer und hatte auch ein eigenes Unternehmen und wollte, dass ich das weiterführe, das Unternehmen. Das war die Idee. Also hat er mir ständig gesagt, das funktioniert doch nicht und mach doch was Ordentliches. Ich habe mich irgendwann mal breitschlagen lassen und habe mir gedacht, okay, jetzt studierst du Maschinenbau und dann machst du halt abends die eigene Weiterbildung mit dem Natur- und Tierfilm. Und das habe ich auch tatsächlich gemacht. Also ich hatte so eine Begeisterung, so eine Motivation für das Thema Tierfilm, dass ich mich dann abends um 7 oder so oder 8 hingesetzt habe und habe tatsächlich teilweise bis in die Nacht mir Filme angenommen, genau seziert, wie funktioniert Schnitt und so weiter. Also ich habe ja 5, 6 Jahre studiert und genau diesen Zeitraum habe ich auch alles, was den Tierfilm angeht, ganz genau mir autodidaktisch einfach beigebracht. Und als ich 25 war, hatte ich dann das Diplom in der Hand, habe das hochgehalten. Mein Vater sagt, guck mal hier, Diplom-Ingenieur Thomas Behrendt steht da drauf. Und dann war er auch beruhigt und ich ging also für 2 Jahre nach München, um da ein Volontariat im Tierfilm zu machen. Als ich wiederkam, 1991, habe ich Blue Planet Film gegründet. Und 1, 2 Jahre später konnte ich davon leben. Und dann war ich plötzlich der Größte.
Und als das Diplom in der Tasche war, war er dann stolz auf den Sohn?
Ja, da war er wahnsinnig stolz. Er hat da nie groß drüber geredet. Erst auf meinem 40. Geburtstag stand er dann plötzlich auf und hat dann eine Lobeshymne über mich gesungen. Und ich habe gedacht, hä? So kennst du deinen Vater ja gar nicht. Der hat doch sonst nie irgendwie, nee, ich will nicht sagen, er hat kein gutes Haar an mir gelassen, aber er hatte mich nie besonders gelobt. Sagen wir es mal so.
Wenn man nichts sagt, ist das Lob genug?
Ja, so war's.
Und was würden Sie Ihrem Sohn jetzt mitgeben wollen? Weil Sie haben ja die Erfahrung als Sohn. Was würden Sie Ihrem Sohn mitgeben?
Na, ich neige natürlich eher so ein bisschen in die andere Richtung. Ich habe einfach erfahren, auch durch viele Bewerber, die bei mir arbeiten wollten, viele wollten einfach nur Abenteuer erleben. Und das ist der völlig falsche Ansatz. Was du machst, das kann man grundsätzlich zu jedem Menschen sagen. Das musst du wirklich lieben. Du musst dafür brennen. Und wenn das der Fall ist, wenn du das gefunden hast, dann kommt der Erfolg von ganz allein.
Der letzte Musikwunsch meines Gastes Thomas Behrendt ist von Cat Stevens, Father and Son. Und ich verabschiede mich von Thomas Behrendt im Doppelkopf in HR2 Kultur. Gastgeberin Ulla Azat, vielen Dank, dass wir mit Ihnen über und unter Wasser auf die Reise gehen durften und Tierwelten teilen durften.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on.